Ich weiß, dass du dich auch belohnst für den erfolgreichen Launch der Aktienakademie. Was machst du?
Ja, anders als wahrscheinlich die meisten es tun würden, habe ich mir keine Designerhandtasche oder sonstiges Luxusgut
Gegönnt.
gegönnt, oder wahrscheinlich ist es in manchen Augen vielleicht schon auch ein Luxusgut. Nein, ich habe einen neuen Staubsauger gekauft. Ja, unser Staubsauger ist nämlich
Really?
vor kurzem
Okay.
kaputt gegangen.
Hallo Christine, guten
Hallo
Morgen.
Maike, alles gut bei dir?
Ich habe Muskelkater.
Ich kann es mir vorstellen. Du hast mir gestern ein Foto per WhatsApp geschickt und da habe ich zwei strahlende Frauen drauf gesehen. Ihr habt
Ja.
richtig Gas gegeben gestern, oder?
Wir haben richtig Gas gegeben. Die Laura und ich haben gestern unseren Mock High Rocks absolviert und haben wirklich einmal die komplette Wettkampfdistanz mit Wettkampfgewichten
Cool.
durchgezogen in unserem Fitnessstudio und es hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe es mir fairerweise schlimmer vorgestellt. Also dadurch, dass wir zu zweit waren, konnte man sich ja auch voll gut motivieren gegenseitig.
Ja,
Mein
das ist
Thema ist
cool.
das Laufen. Mein Thema ist das Laufen. Das wusste ich vorher schon und da habe ich echt Nachholbedarf.
Von der Ausdauer her oder von der Schnelligkeit?
Beides. Also
Okay.
die ersten, also man läuft ja insgesamt 8-mal 1 Kilometer. Die ersten 2 oder 3 Intervalle bin ich wirklich noch gejoggt, ja, aber auch mit einer relativ niedrigen Pace und die weiteren Intervalle bin ich dann wirklich einfach schnell gegangen, weil ich meinen Puls überhaupt nicht mehr runterbekommen habe.
Ja,
Also
das ist dann auch nicht gut, ne?
ich habe wirklich eine schlechte Grundlagenausdauer. Ich habe das nie geübt. Ich habe wirklich nie Ausdauersport gemacht. Ich habe relativ früh mit Krafttraining angefangen und deswegen, also alles andere, Schlitten schieben, Schlitten ziehen, war jetzt nicht so das Ding. Auch, weiß nicht, Ausfallschritte oder alles gut. Aber beim Laufen darf ich besser werden und deswegen, genau deswegen haben wir das ja mal jetzt simuliert, um genau zu wissen,
Genau.
wo liegen Stärken, Schwächen, ne? Also
Ja.
auf welche Zielzeit können wir uns vielleicht einstellen. Also wir haben
Ja.
gestern
Und? Wie lange habt ihr gebraucht?
1 Stunde 53.
Oh, das ist
Ja.
gut, oder? Wow.
Naja, also
Gut.
unter 2 hatten wir uns vorgenommen und jetzt, ja, mal gucken, wie es so läuft mit dem Laufen. Aber ich glaube, 1,45 im Wettkampf oder 1,40 wäre realistisch. Ich meine, wenn man jeden Kilometer einfach nur 1 Minute schneller läuft, dann hast du schon 8 Minuten
Ja,
rausgeholt, ne?
das stimmt. Und du steigerst dich ja auch bei den anderen Übungen, also Schlitten ziehen und schieben. Je öfter du das machst, je stärker du bist, desto schneller geht es ja auch.
Ja,
Also
richtig.
von dem her. Krass,
Ja.
also wirklich knapp 2 Stunden voll durchgepowert. Mega, finde
Es
ich
war
richtig
einfach
cool.
ein,
Motiviert mich.
ja, war ein geiles Gefühl einfach. Also war wirklich cool. Also es war dann auch in dem Fitnessstudio einfach witzig, weil dann da irgendwie Leute schon so rumliefen und uns so beäugten und so guckten irgendwie. Also
Was
ich weiß
machen die
nicht,
da?
Dienstagvormittag, 9:30 Uhr war eigentlich wenig los, ne? Aber einer sprach uns dann auch an, macht ihr einen ganzen High Rocks? Und wir so, ja, und er so voll cool.
Ja,
Ja.
siehst du mal. Das ist ja immer das, wo viele sich dann irgendwann scheuen, weil sie vielleicht irgendwie noch keine Ausdauer haben oder noch keine Kraft oder vielleicht auch ein bisschen fülliger sind, dann den Schritt zu gehen, irgendwann zu sagen, ich gehe ins Fitnessstudio, weil sie Angst vor Bewertung haben. Dabei
Ja.
ist es ja tatsächlich, jemand, der selber bei sich ist und seine sportlich ist, der würde dich niemals irgendwie dafür verurteilen, dass du noch
Null.
nicht gehst, sondern im Gegenteil, der würde dich anfeuern und würde sagen, hey, cool, dass du jetzt loslegst, finde ich mega.
Total.
Ja, finde
Ja.
ich gut.
Also,
Cool.
hat
Also
richtig, richtig
die.
Spaß gemacht. Wir wollen jetzt tatsächlich einmal im Monat diese Wettkampfdistanz trainieren, um einfach zu gucken, wie sich das so weiterentwickelt. Ja, und hat mich auch bestätigt darin, also, dass die Laura einfach die Richtige ist. Wir verstehen uns auch einfach total gut und man muss sich ja irgendwie dann auch so einen Trainings- und Wettkampfpartner auch ein bisschen einstellen. Das hat auch total gut geklappt. Also, yes, das war richtig gut gestern.
Perfekt.
Ich habe bei dir in der Story gesehen gestern, Christine, du hast ganz viel Pakete gepackt, oder?
Ja.
Deine Wohnung sah aus wie
Ja.
ein Versandzentrum. Was ist passiert?
Allerdings, ich mache das tatsächlich aktuell ja noch selbst. Wir hatten uns tatsächlich, oder das Ziel ist natürlich, das perspektivisch auszulagern. Aber ja, wir haben den Launch der Aktienakademie abgeschlossen. Am Sonntagabend sind die Tore zugegangen. Und was soll ich sagen? Es war ein wirklich eine Punktlandung. Ja, wir haben irgendwie 3 Minuten vor 22 Uhr die 30. Buchung gehabt. Die 30. Teilnehmerin, die sich entschieden hat, mitzumachen. Und wir haben ja die Plätze auf 30 limitiert. Und das heißt, ich habe dann 3 Minuten vor 10 den Kurs zugemacht, dicht gemacht. Und gestern hatten wir tatsächlich den Welcome Call. Und ich glaube, das wird wieder eine richtig geniale Runde. Es haben sich so viele coole Frauen auch wieder angemeldet, die einfach so voll motiviert sind und mit Spaß bei der Sache. Und ja, wir hatten gestern da eben nur eine kurze Einführung, ein kleines Onboarding. Dann sind eben am Montag die Pakete verschickt worden. Und ja, jetzt geht's voller Motivation in eine neue Runde. Und ich bin selber so, ja, so happy und so demütig und so dankbar, dass dieser Launch so gut geklappt hat, dass so viele Teilnehmerinnen sich jetzt gefunden haben, die mitmachen, dass ich dadurch natürlich auch wieder jemanden oder Personen dazu animieren kann, sich mit ihren Finanzen auseinanderzusetzen, ne, dass ich die motivieren kann. Und ja, ich freue mich jetzt mega auf die kommende Runde. Und es ist immer
Stark.
relativ intensiv, aber das ist auch gut so. Das Leben darf in Wellen gehen. Ja, ich hatte jetzt eine relativ lange Phase, wo es ein bisschen ruhiger war. Jetzt darf auch wieder ein bisschen mehr passieren. Und tatsächlich ist es häufig so, ich mache meine Calls unter anderem ja auch abends ab 19 Uhr. Und oft ist es so, dass ich irgendwie denke, boah, jetzt habe ich den ganzen Tag irgendwie entweder morgens auch schon gearbeitet, war beim Sport oder habe irgendwie den ganzen Nachmittag mit den Kindern verbracht, Abendessen serviert, wie auch immer, dass ich irgendwie denke, so, boah, jetzt nochmal ein Call. Und dabei geben mir diese Calls immer so viel live, ja, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Ich komme dann immer raus aus den Calls und bin so voll euphorisch und überhaupt nicht mehr müde und voll gut drauf. Und ich merke, dass mir das einfach, ja, das macht mir
Weiß
einfach so
genau,
viel
was du
Freude.
meinst. Ich weiß
Du
genau, was du
kennst es,
meinst.
ne? Ja, und deswegen, ja, ist cool.
Sag mal ein paar Worte zu der Aktienakademie. Sind das jetzt Leute, die schon Börsenvorerfahrung haben oder sind das Leute, die teilnehmen, die noch gar nicht an der Börse investiert sind? Wo steigst du da ein?
Es ist ganz bunt gemischt. Also ich habe es gestern tatsächlich auch abgefragt, so wer investiert schon, wer ist noch kompletter Börsenneuling. Es ist tatsächlich eine bunte Mischung. Diejenigen, die schon investiert sind, sind häufig Frauen, die vorher zum Beispiel, also die schon ETFs haben, ETF-Sparpläne, ne? Und die jetzt sagen, ich will jetzt einfach noch einen Schritt weitergehen, ich will noch mehr verstehen, wie Aktien funktionieren. Ich will einfach gezielt auch Einzelaktien mit in mein Portfolio aufnehmen, einfach auch, ne, mit dem Ziel, eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen. Es sind aber auch wenige oder einige dabei, die noch gar keine Vorerfahrung haben. Und es sind tatsächlich auch welche dabei, die schon Aktien haben, die sagen, die jetzt aber gestern auch gesagt haben, boah, ich bin so froh, das werden die letzten Aktien gewesen sein, die ich ohne Vorwissen gekauft habe oder die ich auf Gefühl oder auf Zuruf gekauft habe. Ich freue mich so darauf, jetzt zu lernen, wie ich das zukünftig einfach fundiert, analytisch an die Sache, ja, wie ich das angehen kann und eben zukünftig nur noch Aktien auswähle, die auch wirklich zu mir und zu meinem Portfolio passen.
Ja, spannend. Ja, so diese Aktienempfehlungen, ne? Mein Arbeitskollege oder meine Freundin oder ne, die haben gesagt, die und die Aktie ist gut und dann kauft man die und dann denkt man so,
Richtig. Oder ich habe es im Aktionär gelesen oder ich habe da irgendwas gehört. Und dann können die einfach jetzt nach diesen 12 Wochen, nach dieser Ausbildung wirklich fundiert auch entscheiden, ist es wirklich was, in was ich investieren möchte oder aber nicht? Oder wie risikobehaftet ist das Ganze? Und ja, das ist immer voll schön zu sehen, was die Frauen irgendwie in 12 Wochen da für eine Entwicklung
Stark,
hinlegen. Von ich habe eigentlich gar keine Ahnung zu einfach hochqualifizierte Fragen zu stellen. Also mega. Macht
Und ich sag
Laune.
mal, bei Einzelaktien, die Aktienauswahl ist ja das eine, aber das Timing ist ja das andere. Ja, also nicht jede Aktie oder jeder Aktienkauf oder Verkauf ist ja sinnvoll zu einem bestimmten Zeitpunkt. Also es sind ja mindestens zwei Komponenten, die da zusammenkommen, ne?
Genau, das ist einfach der große Unterschied auch zum passiven Investieren mit ETFs, wo du einfach immer deinen Sparplan laufen hast und zum ersten des Monats irgendwie deine 500 € investierst oder wie viel es eben im individuellen Fall ist, sondern bei Aktien darf man da einfach ein bisschen mehr Augenmerk legen darauf. Ja, ist die Aktie gerade massiv überbewertet, extrem teuer, ist die schon sehr weit gelaufen, sollten wir erstmal abwarten, bis die wieder ein Stück runtergekommen ist, ne, bis eine Korrektur stattgefunden hat. Und das lernt man tatsächlich alles in dieser Ausbildung, die ist da sowohl von technischer Seite als auch von fundamentaler Seite wirklich, sind wir da gut aufgestellt und da, ja, das ist so der Kern.
Und sag mal, also Stichpunkt Diversifizierung auch im Einzelaktienportfolio. Gibst du irgendwie so eine Richtschnur raus, wie viele Einzelaktien man dann kaufen sollte?
Also ich habe tatsächlich den Leitspruch Qualität vor Quantität. Ja, ich finde, man braucht keine 40 Einzelaktien zu haben. Ganz im Gegenteil, das wird unglaublich zeitaufwendig und schwierig, das vernünftig zu managen und zu verwalten im Anschluss. Sondern ich sage immer, weniger ist mehr. Man sollte aber trotzdem natürlich nicht sein ganzes Geld in eine Aktie stecken. Also auch hier achten wir auf Diversifikation. Ich sage immer so 5 bis 10 Aktien sind in Ordnung. Das kann ich in meiner Watchlist, kann ich mir in meine Watchlist packen. Das kann ich vernünftig nachverfolgen. Und dann bin ich ganz gut aufgestellt. Und da achten wir halt natürlich drauf, dass es jetzt nicht 5 Aktien aus der Tech-Branche sind, sondern
Ah,
dass wir auch
stimmt.
natürlich dann diese Aktien nochmal über verschiedene Branchen oder Sektoren hinweg einfach diversifizieren. Es gibt ja auch so eine sogenannte Branchenrotation, bedeutet in unterschiedlichen wirtschaftlichen Phasen performen unterschiedliche Branchen und Sektoren unterschiedlich. So, jetzt habe ich dreimal unterschiedlich in einem Satz untergebracht, gut, oder? Und das heißt, wenn du da einfach auf Diversifikation achtest und darauf, dass du verschiedene Sektoren dabei hast, kannst du eben so in jeder Wirtschaftsphase, hast du dann welche dabei, die besser und schlechter performen und kannst so unterm Schnitt auch einfach die Volatilität wieder ein bisschen einfangen, sag ich mal.
Okay, verstehe. Christine, was steht denn bei dir so in der nächsten Zeit an?
Ja, das nächste Projekt, das nächste Live-Event steht tatsächlich in den Startlöchern. Und zwar findet der Krypto-Kompass statt am 11.3. um 20 Uhr. Das ist ein Dienstag. Und ja, das ist im Prinzip ein Live-Bitcoin-Training, wo ich den Krypto-Enthusiasten und die, die es werden wollen, ja, wo wir eben darüber sprechen, okay, was ist Bitcoin überhaupt? Was macht Bitcoin wertvoll? Warum sprechen alle darüber? Was muss ich wissen, wenn ich in Bitcoin investieren will? Wie funktioniert es eigentlich technisch? Ja, weil viele ja irgendwie so den Glaubenssatz haben, sie müssten krasse Technik-Nerds irgendwie sein, um irgendwie da investieren zu können. Und ja, da werden wir uns auf jeden Fall dem Thema ganz ausführlich widmen, auch ob eine Investition zum aktuellen Zeitpunkt überhaupt noch sinnvoll ist. Und genau, das ist immer ein richtig cooles Training, wo ich immer ganz tolles Feedback dazu bekomme. Und ja, wie gesagt, das Beste ist, es kostet dich einfach keinen Cent, nur ein bisschen Lebenszeit. Und genau, wenn du an diesem Training teilnehmen möchtest, dann kannst du dich über den Link in den Shownotes einfach dafür eintragen. Und dann freue ich mich, wenn wir uns am 11.3. um 20 Uhr sehen.
Ich schaue mal, ob ich Zeit habe, dann komme ich auch dazu. Das leitet ganz gut über zu unserer heutigen Community-Frage, oder? Die streuen wir mal relativ früh ein. Und
Gerne.
zwar hat uns der Sebastian gefragt oder geschrieben, tatsächlich unaufgefordert. Ich hatte dieses Mal, ich weiß nicht, ob du es gemacht hast, aber keinen Fragensticker in meiner Story gepostet, sondern es kam wirklich direkt als DM. Und wir wollen auch wirklich alle in unserer Community, jeden unserer Podcast-Hörer nochmal animieren. Bitte schickt uns Fragen. Dieser Podcast
Unbedingt.
ist für euch. Also Sebastian hat geschrieben, mich würden mal eure Investments an der Börse interessieren, wieso ihr diese gewählt habt und worauf ihr aktive Sparpläne laufen habt.
Magst du anfangen?
Ich kann anfangen, bei mir ist es nämlich ziemlich simpel. Ich bin ja hier die Fraktion passives Investieren. Ich
Ja.
habe, ich hatte mal eine Einzelaktie von der Evonik. Das war nämlich mal mein Arbeitgeber. Da habe ich
Ja.
Vorzugsaktien kaufen können. Das war, glaube ich, irgendwie im Verhältnis 2 zu 3, also 2 musste ich kaufen, eine habe ich geschenkt bekommen, dann hatte ich quasi schon mal 33% plus. Da, ja, konnte man jetzt nicht so viel falsch machen und eine
Nee,
Dividende
das ist
hat die
ganz
Aktie
gut.
auch gezahlt. Ich habe dann aber wirklich sehr konsequent, nachdem die Haltefrist, ich glaube, das waren 3 Jahre, musste man die halten, nachdem die Haltefrist dann verstrichen war, habe ich die konsequent verkauft und dann in einen
Okay.
ETF umgeschichtet.
Dann mit
Das
Gewinn
ist
aber hoffentlich, oder?
ja, genau. Also sowohl die 33% sozusagen, die ich nicht bezahlt habe, als auch noch Kursgewinne, die dann noch zusätzlich
Super.
dazu gekommen sind und die Dividende, die ich über die Zeit eingestrichen hatte, natürlich auch.
Was willst du mehr?
Richtig. Genau. Und wie gesagt, habe das dann sehr konsequent wieder umgeschichtet in ETFs, weil, wie gesagt, Fraktion passives Investieren. Ich habe jetzt jahrelang eigentlich seit 2017. Nee, stimmt nicht ganz. Als ich angefangen habe, hatte ich einen MSCI World, einen MSCI Emerging Markets und noch so einen Euro Stoxx 600 ETF. Den Euro Stoxx habe ich irgendwann verkauft und dann umgeschichtet in in den World und in den Emerging Markets. Und
Mhm.
jetzt habe ich Ende 2024 mein Rebalancing machen wollen und wollte quasi den MSCI World und den Emerging Markets wieder ins Verhältnis setzen, so wie ich es, ne, mir ausgedacht habe.
Genau.
Und habe jetzt aber mittlerweile so ein großes Depot, dass ich dieses Rebalancen durch einen simplen Nachkauf, ja, ich setze mal eine Sparrate aus oder ich weiß nicht, ich lasse mal eine Sparrate jetzt nur auf den Emerging Markets laufen. So war es ja gewesen. Also 2024 ist ja der, wobei der Emerging Markets da auch nicht schlecht gelaufen ist, aber der World läuft ja in der Regel dem Emerging Markets weg. So.
Ja.
War also vor der Herausforderung, okay, ich hätte jetzt entweder wirklich deutlich vierstellig den Emerging Markets nachkaufen müssen. So, das Cash hatte ich im August, hatte ich glaube ich letztes Mal gesagt, das Cash hatte ich im August investiert. Und jetzt musste ich tatsächlich, um das Rebalancing zu machen, vom World einen Teil verkaufen. Ja, was Ordergebühren kostet, was Steuer ausgelöst hat, weil ich den Freibetrag 24 natürlich auch schon ausgeschöpft hatte.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, doof eigentlich, warum machst du das selbst? Und seitdem kaufe ich jetzt nur noch den FTSE All World.
Ja, okay.
Auch in der ausschüttenden Variante. Also ich habe alle meine ETFs in der ausschüttenden Variante. Ich weiß, dass es steuerlich nicht ganz optimal ist, aber ich reinvestiere die Ausschüttungen dennoch. Ich mag einfach dieses Gefühl von Cashflow auf dem
Kommt Geld
Konto.
auf dem
Das,
Konto.
genau, richtig. Das
Dann,
motiviert
ja.
mich total. Ich finde das psychologisch extrem wertvoll und die Ausschüttungen steigen ja auch. Ist auch schön, das zu sehen, wie sich das quasi von Jahr zu Jahr entwickelt. Zum einen, weil natürlich das Depotvolumen größer wird, zum anderen aber, weil natürlich auch die, ja, die Ausschüttungen einfach steigen. Also, Sebastian, bei mir ganz einfach. Ich habe noch den MSCI World und ich habe den Emerging Markets. Die werde ich jetzt auch weiter halten, weil, wie gesagt, die zu verkaufen, also da sind deutlich fünfstellig Kursgewinne drin. Das wird noch mehr Steuer auslösen. Das bleibt einfach
Ja,
liegen.
nein, das machst du nicht, ja.
Aber aktuell besparen tue ich tatsächlich nur den FTSE All World und damit bin ich sehr, sehr happy und glücklich und zufrieden. Ich habe noch einen, na, wie heißen die, so einen Geldmarktfonds. ETF. Ich habe
Okay.
mein Cash letztes Jahr bei Trade Republic auf dem Verrechnungskonto liegen gehabt, aber es gab ja irgendwie so eine Zeit, wo sich so die
Genau.
negativen Nachrichten so ein
Ja.
bisschen gehäuft haben, Kunden unzufrieden waren, schlechter Kundenservice, Leute an ihr Geld nicht dran gekommen sind. Ich habe eine Freundin, der das
Genau.
persönlich passiert ist,
Ach Gott.
die dort wirklich einen hohen fünfstelligen Betrag für Kaufnebenkosten für eine Immobilie liegen hatte und dann wurden die Kosten fällig und das. Ja, sie hat das Geld nicht davon wegbekommen, weil dann hieß immer, das
Was?
Verrechnungskonto oder das Referenzkonto sei nicht verifiziert. Dann musste sie wieder einen Euro hin und her überweisen und ging dann tatsächlich nur mit BaFin-Beschwerde.
Wow,
Und das war der
das ist ja
Punkt, wo ich
krass.
gesagt habe, ja, das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, nee, mein Cash, mein Notgroschen sozusagen,
Ja.
den ziehe ich da jetzt ab und der liegt jetzt auch in meinem Depot in einem Geldmarktfonds, der ebenfalls ausschüttend ist, wo ich auch quartalsweise dann die Zinsen ausgeschüttet bekomme.
Okay.
Und ja, so sieht mein Depot aus.
Da besparst du aber nicht aktiv quasi, ne?
Nee, genau, da habe ich quasi einmal
Ja.
dann den Betrag per
Ja.
Einmalorder investiert und das, also muss nicht wachsen. Wie gesagt, das ist mein Notgroschen. Besparen tue ich jetzt nur noch den FTSE All World. So sieht es bei mir aus.
Cool. Ja, meine Antwort wird nicht ganz so eindeutig wie wahrscheinlich gewünscht ausfallen, weil tatsächlich haben wir uns auch darüber abgesprochen, dass wir hier, also ich werde keine Titel nennen, namentlich, die ich im Depot habe,
Du gibst uns
damit da
keine
einfach,
Aktientipps,
dann, ich gebe
Christine.
euch keine Aktienempfehlungen,
Nein!
stell dir vor, Mist.
Mann!
Weil, genau, zum einen ist es einfach eine individuelle Geschichte. Ja, ich habe ein anderes Risikoprofil als du. Ich habe eine andere Depotzusammenstellung vielleicht als du. Ich habe Aktien zu einem Zeitpunkt gekauft, wo sie vielleicht lukrativ waren, was sie jetzt vielleicht aktuell nicht sind.
Richtig wichtiger Punkt. Richtig
Genau.
wichtiger Punkt.
Eigentlich der wichtigste von allen. Das heißt, nur weil eine Investition in eine bestimmte Aktie zu einem bestimmten Zeitpunkt mal gut war, heißt es nicht, dass sie jetzt sinnvoll oder gut ist. Und genau, deswegen kann ich da einfach keine konkreten Aktien einfach nennen. Wie ich diese wähle, also ich kann sagen, dass ich fast ausschließlich in Wachstumstitel investiere. Also ich bin keine Dividendenjägerin, sondern ich konzentriere mich auf Wachstumstitel. Ich versuche möglichst frühzeitig Wachstumstitel zu finden, in diese zu investieren und ich halte solange die gut laufen. So. Und genau. Ansonsten
Und du hast auch so
Ist
Größenordnung
eigentlich
fünf
schon.
bis zehn, 5 bis 10
Genau, genau.
Einzeltitel.
Ja, genau. Mehr sind es in der Regel nie. Weil ich eben, wie gesagt, wenn du Aktien hast, dann musst du die aktiv managen. Du brauchst für jede einzelne Aktie eine Risikomanagement-Strategie. Also wann du im Prinzip sagst, da nehme ich Gewinne mit, dann wann ich dann aussteige. Und ich arbeite ja sehr stark mit technischer Analyse, weil man sagt ja im Prinzip, der Chart diskontiert alles. Also alle Informationen, die zu jeder Zeit verfügbar sind, sind im Chart sichtbar. Das ist die Theorie dahinter. Ja, das ist umstritten. Für mich funktioniert das sehr, sehr gut und ich will jetzt auch hier nicht in diese Diskussion einsteigen. Das heißt im Prinzip, ich habe dann TradingView offen. Ich habe da meine Watchlist mit meinen Titeln, also meine Liste mit meinen Titeln, nicht meine Watchlist, sondern die Liste mit den Titeln, die ich im Depot habe. Und da gucke ich, ne, regelmäßig einmal durch. Wie sieht das alles aus? Passt alles für mich? Muss ich irgendwo vielleicht mal einen Stop-Loss ansetzen, falls das Mittel der Wahl ist, wie ich mein Risiko managen möchte bei diesem Titel? Und ansonsten habe ich damit einfach nicht viel Arbeit. Denn ich sage immer, ich bin Vollzeit, also ich bin Mama, ich bin Unternehmerin. Ich habe keine Zeit, mich irgendwie stundenlang mit meinen Aktiengeschäften auseinanderzusetzen, sondern das muss quick and dirty sein. Das muss in 10, 20 Minuten maximal pro Woche, wenn überhaupt, erledigt sein. Und deswegen empfehle ich da einfach wirklich die Auswahl wirklich nach Qualität einfach zu tätigen und da einfach zu gucken, dass du qualitativ hochwertige Aktien hast. Und ja, dann
Und
läuft es auch.
wie kann ich es mir bei dir, ich meine, bei mir fließt einfach am jedem Monatsersten oder am 7. Ne, eine bestimmte Sparrate in mein Depot. Wie machst du das? Hast du immer eine Cash-Position, aus der du dann nachkaufen kannst und entsteht dieses Cash dann
Idealerweise.
wiederum aus Kursgewinnen durch Veräußerungen oder hast du auch einen monatlichen Betrag, wo du sagst, den investierst du, da kaufst du nach? Wie machst du das?
Ich habe es eben nicht monatlich, ich habe keine Sparpläne, die monatlich laufen, weil das für mich bei Einzelaktien einfach Nonsens ist. Für mich macht es keinen Sinn, weil eine Einzelaktie hat im Prinzip auch ein Totalverlustrisiko. Das haben wir einfach. Haben wir auch jetzt wieder, keine Ahnung, guck dir PayPal an, wie die 2022, 2023 gelitten haben. Die sind ja total abgeschmiert oder jetzt SMCI, die auch von ihrem Hochpunkt irgendwie 80% runtergegangen sind. Und in meinen Augen macht es keinen Sinn, in ein fallendes Messer zu greifen, sondern wenn ich sehe, okay, die Aktie korrigiert also überverhältnismäßig mehr als es für mein Empfinden richtig ist, dann steige ich aus so einer Aktie aus, dann lasse ich die abschmieren im Prinzip und dann kann ich mir immer noch überlegen, wenn ich sehe, okay, da findet eine Bodenbildung statt, die ist nachhaltig, wir haben einen Turnaround, ja, die Trendwende ist vollzogen, wir fangen wieder an zu steigen, dann kann ich immer noch sagen, okay, jetzt baue ich wieder nach und nach Positionen auf.
Ja, spannend.
Aber ich habe keine monatlichen Sparpläne laufen, sondern ich arbeite da gezielt wirklich mit, wenn ich sehe, okay, die Aktie hat gut korrigiert, die ist jetzt wieder im verhältnismäßig günstig, aber der langfristige Aufwärtstrend beispielsweise ist in keinster Weise gefährdet, dann kaufe ich zum Beispiel meine Aktie nach.
Und legst du dir dann monatlich Geld zur Seite, um dann,
Genau. Oder eben, wenn ich mal was verkauft habe, das packe ich mir dann zur Seite. Ein Teil, ich mache es oft so, dass ich mir einen Teil davon dann auszahlen lasse, ja, von den Kursgewinnen, einfach auch fürs, ähnlich wie du es machst mit Dividenden, ja. Du sagst auch, du findest es gut, wenn da monatlich irgendwie was ankommt bei dir oder quartalsweise, je nachdem. Und genauso mache ich es auch. Ich gönne mir dann auch von meinen Kursgewinnen durchaus was. Ne, Urlaube, Essen gehen, Unterstützung im Haushalt, was weiß ich. Und den Rest im Prinzip halte ich zurück, bis ich eine neue lukrative Möglichkeit sehe und dann wird es wieder reinvestiert. So
Schön.
funktioniert das.
Ja, ich glaube, das war eine gute, ausführliche Antwort auf Sebastian für deine Frage. Danke für die
Ja,
Frage. Du
danke
hast
schön
gerade
dafür.
Gönnen erwähnt, Christine. Ich weiß, dass du dich auch belohnst für den erfolgreichen Launch der Aktienakademie. Was machst du?
Ja, anders als wahrscheinlich die meisten es tun würden, habe ich mir keine Designerhandtasche oder sonstiges Luxusgut
Gegönnt.
gegönnt. Oder wahrscheinlich ist es in mancher Augen vielleicht schon auch ein Luxusgut. Nein, ich habe einen neuen Staubsauger gekauft. Ja, unser Staubsauger ist nämlich
Really?
vor kurzem
Okay.
kaputt gegangen. Wir hatten
Ja.
einen Dyson und jetzt, also alles unbezahlte Werbung, ja. Jetzt sind wir stolze Besitzer von einem Vorwerk-Akkustaubsauger.
Na wirklich?
Ja,
Gott,
wirklich.
jetzt habe ich gerade so eine 50er Jahre Tradwife vor Augen, die mit
Ja.
so einem Vorwerk mit dem Kobold oder wie hieß das Ding, ne? Mit so einem Teppichklopfer vorne dran. Ja.
Genauso in der Art. Ja, auch so kann man sich belohnen. Ich muss dazu sagen, die Frage des Staubsaugers hat mich nicht mehr so sehr tangiert, seit ich tatsächlich Unterstützung im Haushalt habe.
Ja.
Weil klar, du holst den immer mal raus, wenn die Kinder irgendwie gebröselt haben oder mal schnell. Aber ich muss mich damit nicht mehr ganz so viel beschäftigen, Gott sei Dank. Aber so ganz ohne Staubsauger funktioniert natürlich gar nicht. Und ja, dann haben wir uns jetzt da den neuen Staubsauger gegönnt.
Gönnung pur, sehr gut.
Ein bisschen Geld in die Wirtschaft spülen, damit das auch alles schön angekurbelt wird und am Laufen bleibt.
Ja, du, also wenn alle so konsumreduziert leben würden wie wir, dann würde das ganze System nicht mehr funktionieren, ne?
Ja, das
Ja.
wäre ja schwierig. Wobei ich tatsächlich auch sagen muss, also ich gebe schon gern Geld aus und ich gebe auch schon gern viel Geld aus. Ich bin jetzt keine, die da irgendwie jeden Cent dreimal umdrehen möchte, sondern ich gönne mir schon gern. Sagen wir es mal so.
Ja, aber ich erinnere mich an die Folge, wo wir über die 100.000 € Wohnung gesprochen
Ja,
haben. Ja, also
genau.
bewusster Konsum, ja. Ich meine jetzt nicht Frugalismus,
Richtig.
ich meine, dass wir ja schon beide, würde ich sagen, darauf achten, welche
Genau.
Dinge machen uns Freude. Da darf man auch Geld
Ja.
für ausgeben, aber
Ja,
eben
richtig.
nicht übermäßig und vor allem nicht über die Verhältnisse.
Ja. Und wofür ich momentan tatsächlich fast mit am meisten Geld ausgebe, ist Lebensmittel.
Ja.
Lebensmittel in guter Qualität sind einfach mittlerweile richtig, richtig teuer. Also da kann man echt richtig Geld auf der Straße lassen. Vor allen Dingen als vierköpfige Familie natürlich.
Ja.
Da geht schon einiges für drauf. Aber da gucke ich dann auch wenig aufs Geld. Also da ist es mir das einfach wert. Und das ist dann einfach eingeplant von vornherein, dass diese Kosten pro Monat einfach entstehen und da tut es dann auch nicht so weh.
Ja.
Hast
Was macht denn?
du,
Okay, du
hast
zuerst.
ich zuerst, danke. Hast du das mit den Strafzöllen der Trumpschen Politik mitgekriegt,
Ja.
ja? Das hat ja auch die Börse Ende letzter Woche noch mal ein bisschen zum Beben gebracht, ja?
Ich habe es
Ich
nicht,
habe
ganz wirklich verfolgt, muss ich gestehen, weil ich letztes Wochenende Coaching-Ausbildung hatte und da bin ich immer so ein bisschen in meiner Bubble, in meiner Zone.
Voll
Von
schön, cool.
daher hat es mich, ja, wie gesagt, habe ich es nicht ganz verfolgt, aber ich habe es, also ich glaube, am Freitag hatten wir einen kleinen Dip und Anfang dieser Woche jetzt auch nochmal, ne?
Ja, ich habe gedacht, vielleicht können wir da einfach ganz kurz mal drüber sprechen und das so ein bisschen einordnen, auch für diejenigen, die zuhören. Was bedeutet das überhaupt und welche Auswirkungen haben solche Zölle? Ich habe mir ein paar Notizen tatsächlich gemacht, damit ich nichts vergesse. Was man sagen kann, so als allgemeine Auswirkung von solchen Zöllen, ist es, dass die Länder, die von diesen Strafzöllen im Prinzip betroffen sind, was ja jetzt aktuell erstmal oder auch wieder nicht, Mexiko, Kanada und China sind. Und diese Länder, wenn die ihre Produkte, sage ich mal, in die USA liefern wollen, andersrum gesagt. Es werden einfach höhere Preise für diese Produkte fällig, für die Konsumenten in den USA, weil ja nun nicht nur
Klar.
der Kaufpreis fällig ist, sondern die
Ja.
auch noch die Strafzölle im Prinzip, die da eben fällig sind. Und dadurch sinkt in der Regel die Nachfrage. Und Trump erhofft sich natürlich dadurch irgendwo, dass die eigene Wirtschaft, sag ich mal, angekurbelt wird, weil die Leute einfach nicht mehr auf die Produkte aus dem Ausland zugreifen, sondern halt auf die eigenen Produkte. Die Gefahr ist aber einfach da, oder die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß, dass es wieder zusammenspielt mit einem höheren Anst also mit einem Anstieg der Inflation. Weil natürlich, wenn der Dollar es nicht schafft, diesen Inflation der höheren, diesen Effekt dieser höheren
Höheren
Preise
Preise.
auszugleichen, dann haben wir einfach eine höhere Inflation. Und das kann an sich ja natürlich auch nicht im Sinne von Trump sein. Und es wurde ja jetzt auch schon wieder ein bisschen relativiert. Also er hat jetzt mit Mexiko den Aufschub vereinbart und auch mit Kanada einen Aufschub vereinbart. Für China greifen diese Importzölle jetzt tatsächlich ab sofort. Und
Europa ist ja auch noch in
was
der Diskussion, ne?
Europa ist in der Diskussion, da ist es noch nicht ganz raus. Wir dürfen uns aber wahrscheinlich darauf einstellen und sollten uns dementsprechend auch vorbereiten. Was wahrscheinlich ist, dass Trump diese Zölle einfach nutzt, Nicht weil, nicht der Importzölle wegen, sondern einfach so, als so eine Art Drohgebärde,
Ja.
mit dem Ziel, irgendwie Zugeständnisse in anderen Bereichen zu erzielen. Bei Mexiko zum Beispiel mit der
Migration.
Migrationspolitik oder, keine Ahnung, bei EU vielleicht militärische Kooperationen, sowas in der Art. Was bedeutet das jetzt für deutsche Unternehmen? Bei deutschen Unternehmen ist es natürlich so, dass auch die deutschen Produkte in den USA teurer werden, dass dadurch die Nachfrage beispielsweise nach Autos, nach deutschen Autos sinkt. Und was haben wir da, was haben die Unternehmen für eine Möglichkeit? Sie können zum Beispiel, also entweder sie haben diese Nachfrage, diese geringere, oder sie haben natürlich die Möglichkeit, ihre Listenpreise zu senken, damit, wenn dann der Zoll on top kommt, im Prinzip sie
Der
weiterhin Wettbewerbs,
Verkaufspreis der gleiche bleibt, ja.
ja. Dass sie wettbewerbsfähig bleiben mit den Produkten auf den Märkten. Beides geht natürlich einher mit Umsatz- und Gewinnrückgängen. Also das ist ganz klar, dass das einfach die Konsequenz dann ist. Für Unternehmen wie VW beispielsweise, die sich ja ohnehin schon in der Krise befinden, ist es natürlich jetzt doppelt schlecht, in Anführungszeichen, vor allen Dingen, weil die ja auch viele Produktionsstätten in Mexiko haben
Ja.
und von Mexiko in die USA importieren. Das
Ja.
heißt, die sind jetzt doppelt irgendwie abgestraft. Unterm Strich kann man eigentlich sagen, dass solche Importzölle keine Gewinner hervorbringen, sondern eigentlich nur
Ja.
Verlierer.
Ja.
Die Frage ist, wer am Ende des Tages weniger verliert, in Anführungszeichen, ne? Und um es nochmal auf die EU zurückzukommen, da ist ja diese, hat er ja gesagt, er lässt sich's noch offen und will da irgendwie bis Mai sich da Gedanken drüber machen. An sich ist die EU aber schon ein wichtiger Markt auch für die USA. Und es wird immer gesagt, ja, wir würden weniger exportieren aus den USA als weniger einführen aus den USA, als wir im Prinzip dorthin verkaufen. Aber das stimmt tatsächlich so gar nicht. Also unterm Strich haben wir sogar eine relativ ausgeglichene Handelsbilanz, weil man hier einfach unterscheiden muss zwischen Produkten oder Gütern, ja, Güterhandel wie Autos, Maschinen etc. und aber Dienstleistungen. Und wir haben zum Beispiel ganz viel, wir importieren ganz viel von den typischen Technologieunternehmen,
Wollte ich
also
gerade
wirklich
sagen,
so digitalen
Software-Dienstleistungen, ne?
Dienstleistungen,
Software-Tools.
digitale, ja. Genau, dieses ganze digitale Themen. Und deswegen ist tatsächlich diese Bilanz insgesamt eigentlich weniger unausgeglichen, als es immer behauptet wird. Was die EU natürlich schon vor ein paar Jahren mal angedroht hat und wahrscheinlich auch diesmal wieder als Mittel oder als Antwort, sage ich mal, in Betracht ziehen wird, wenn diese Zölle wirklich kommen, ist eine sogenannte digitale Umsatzsteuer, die dann halt hauptsächlich natürlich die Tech-Unternehmen in den USA, im Silicon Valley, in Kalifornien dann trifft. Also von dem her, es bleibt spannend. Wir wissen, was es auch für die Kapitalmärkte bedeutet, wenn die Inflation weiter steigt, tendenziell wieder höhere Zinsen.
Wollte ich gerade sagen, dann gehen die Zinsen rauf, dann reagiert die Notenbank.
Für die Unternehmen ist es tatsächlich dann noch schwieriger. Also
Ja.
die Gewinnspanne wird dann weiter kleiner, weil sie sich natürlich, weil die Schulden natürlich, die Schuldenbelastung oder die Kosten für die Schuldenbelastung dann einfach steigen. Ja, also warten wir mal ab und harren der Dinge, die da kommen.
Ja, was anderes bleibt uns nicht. Mir als passiver Investorin ist das alles herzlich egal.
Ja,
Und ja.
ja. Also mich als Aktieninvestorin tangiert es tatsächlich auch nur minimal, weil wenn wir jetzt endlich mal eine größere Korrektur bekämen, würde ich mich
Ja.
freuen, weil ich wieder neue Chancen dann am Markt ergreifen kann, wo ich mir momentan wirklich schwer tue, noch vernünftige, ja, vernünftige Einstiegschancen bei den meisten Aktien zu finden.
Ja.
Also wir dürfen uns alles in allem auf jeden Fall unter der Trumpschen Regentschaft darauf einstellen, dass es auch an den Aktienmärkten volatiler werden wird, was per se nichts Schlechtes ist.
Okay. Danke, Christine.
Gerne. Ich habe mir extra ein paar Notizen gemacht, damit ich
Ja.
auch nichts vergesse.
Ja.
Aber ich fand es wichtig, dass wir auch über dieses Thema heute mal sprechen und es vielleicht so ein bisschen einordnen.
Voll gut.
Sag mal, ich habe deine Story gestern gesehen und da habe ich gesehen, dass du den Campus jetzt wieder öffnest im April,
Ja,
glaube ich, ne?
genau. Der Mrs. Property Campus öffnet wieder Anfang April. Das ist mein Online-Programm mit Live-Q&A-Calls und Objektsprechstunden und Community-Austausch, in dem du deine erste Eigentumswohnung zur Kapitalanlage kaufst. Und meine Idee ist oder meine Empfehlung ist, dass du dich auf die Warteliste einträgst. Dann kriegst du nämlich zum einen genau Bescheid, wann es losgeht. Monat und du kriegst auch den besten Preis. Du kriegst nämlich 200 € Rabatt.
Mega.
Anfang April geht's dann los. mrspropertyde/campus-warteliste. Du findest den Link aber auch in den Shownotes.
Richtig cool. Na, dann bin ich mal gespannt auf die neue Runde und auf die tollen Teilnehmer.
Ich auch. Ich habe letzte Woche Freitag eine Wohnung besichtigt.
Fix and Flip
Fix and
is
Flip.
on the table. Erzähl mal.
Richtig. Also, bisher habe ich Immobilien nur gekauft, um sie für die Ewigkeit zu halten oder zumindest mal für 10 Jahre zu halten, um dann nach 10 Jahren zu überlegen, was ich damit anstelle, ob ich sie verkaufen möchte, ob ich sie behalten möchte. Und das funktioniert natürlich vor allem in Immobilienmärkten gut, wo wir hohe Mietrenditen haben. Das heißt, ich kaufe eine Wohnung, ich erziele damit eine Kaltmiete und die Kaltmiete ist so hoch, dass sie im Prinzip die Rate an die Bank deckt, also die Finanzierungskosten inklusive der Tilgung aus der Kaltmiete bestritten werden können. Das ist so dieses Prinzip, ja, mein Mieter zahlt mir die Wohnung ab. So, wie gesagt, das funktioniert in Märkten gut, wo wir gute
Idealerweise.
Mietrenditen haben, deswegen Essen und Bochum. Jetzt wohne ich aber in München und hier funktionieren einfach andere Strategien gut, zum Beispiel der Immobilienhandel. Und Fix und Flip ist eine Art des Immobilienhandels. Die Idee dahinter ist, ich kaufe eine renovierungs- oder sanierungsbedürftige Wohnung. Ich werte diese auf, indem ich sie saniere und verkaufe sie dann mit einem natürlich Verkaufsgewinn. Ja, das heißt, der Verkaufspreis, der muss natürlich höher sein als den Kaufpreis, den ich bezahle, plus die
Plus
Kaufnebenkosten, die
die,
ich habe. Das sind ja die
ja.
Transaktionskosten, die mal einfach so weg sind, in Anführungszeichen. Das
Ja.
Geld ist woanders. Und die Sanierungskosten, ja. Das
Plus
heißt,
Sanierung, genau.
Kaufpreis plus Kaufnebenkosten plus Sanierung plus Marge. Das muss das Ganze hergeben. Bedeutet, da liegt der Gewinn wirklich im Einkauf. Also ich muss sehr, sehr günstig diese Immobilie einkaufen. Und dann natürlich möglichst kosteneffizient auch sanieren und möglichst zeiteffizient auch sanieren. Ne? Das heißt, je weniger Zeit natürlich dann auch zwischen Kauf und Verkauf liegt, desto besser, weil in der Zwischenzeit habe ich Leerstand und natürlich auch laufende Kosten. Ich muss mich natürlich in der Zeit an dem Hausgeld, also nicht beteiligen, ich muss es bezahlen für die Wohnung. Ich habe laufende Finanzierungskosten, wenn ich den Kaufpreis finanziere. Das wird in der Regel über eine variable Finanzierung abgebildet, wo wir dann auch nicht über 3,5 oder 4% Zinsen sprechen, sondern eher so 6% aktuell, würde ich sagen.
Und variabel heißt, dass du sofort quasi aus der Finanzierung aussteigen kannst, sobald die
Genau.
Wohnung weiterverkauft ist und da werden keine Vorfälligkeitszinsen oder sonstiges
Richtig,
fällig, ne?
genau. Also es wird im Prinzip keine Zinsbindungsfrist vereinbart. Bedeutet aber auch, dass ich für den Zeitpunkt oder für den Zeitraum der variablen Finanzierung auch voll im Zinsänderungsrisiko stehe. Das heißt, in der Regel sind die variablen Finanzierungen so, dass alle 3 Monate es dann ein Zinsupdate gibt. Ja, dann wird geschaut, wo ist der Euribor im 3-Monats-Durchschnitt. Und dann bezogen auf den Euribor rechnet die Bank ihre Marge drauf, 1,5 oder 2%. Und das ist dann der Zinssatz, den ich dann zu zahlen habe. Das heißt, deswegen auch variabel. Der Zins kann sich dann über die Zeit, wo ich das Darlehen in Anspruch nehme, verändern. Aber
Verändern.
genau, dann ist es genauso, wie du sagst. Wenn ich diese Immobilie dann wieder veräußert habe, dann kann ich mit dem Verkaufspreis, den ich ja dann eingenommen habe, das Darlehen, das ursprüngliche, zurückbezahlen, ohne Vorfälligkeitsentschädigung. Und das, was dann übrig bleibt, das ist meine Marge, das ist mein Gewinn. So funktioniert das
Cool.
Geschäftsmodell Fix
In
und
der
Flip.
Theorie klingt schon mal
In der
gut.
Theorie. Genau. Ist einfach eine Möglichkeit, ich sag mal, in Immobilienmärkten, wo die Mietrenditen nicht so hoch sind. Mainly München. Ja, also ich meine, hier kannst du froh sein, wenn du irgendwie 3% bekommst, wenn überhaupt. Dafür gibt es natürlich hier auch wirklich Leute, die einfach Geld haben und auch teure sanierte Immobilien kaufen. Ja, oder
Kaufen möchten.
Kapitalanleger, die, ich sag mal, nicht so gut rechnen können oder denen im Prinzip, die viel Eigenkapital haben, ja, die im Prinzip wenig laufende Finanzierungskosten dann hätten, denen die Rendite nicht ganz so wichtig ist, die dann eher mit mehr Eigenkapital reingehen. Für die sind dann diese Objekte im Prinzip geeignet, die dann aus diesen Sanierungsprojekten entstehen, die halt
Verstehe.
wirklich dann eher den Fokus auf Wertsteigerung legen. Ne? Das ist so der zweite Unterschied. Also wenn ich jetzt mal Bochum und Essen vergleiche mit München, dann habe ich in München wahrscheinlich eher noch einen Preissteigerungspotenzial, dass die Immobilienpreise sich weiterentwickeln. Damit würde ich jetzt im Ruhrgebiet nicht rechnen. Wenn das passiert,
Okay.
ist das okay, aber es ist nicht der Case, ja, wo vielleicht in München eher der Case ist, ich kaufe eine Wohnung und in 10 Jahren verkaufe ich sie teurer.
Also es sind einfach komplett unterschiedliche strategische Ansätze, ne?
Komplett, genau. Und, also ich sag mal, das Buy-and-Hold-Investment ist ja eher darauf ausgelegt, monatlich wiederkehrende Einnahmen zu erzielen, ja.
Ja.
Daraus diesen Kredit abzubezahlen, wenn der dann abbezahlt ist, wirklich ein monatliches Einkommen zu
Ja.
haben. Und dieses Kaufen, Verkaufen, Handeln zielt natürlich eher darauf ab, ja, wieder Geld zu generieren, was ich wiederum investieren kann.
Ja,
Ja.
verstehe.
Genau, das ist die
Und
Idee.
wie war denn die Wohnung, die du besichtigt hast?
Also, die Wohnung liegt in München-Schwabing, was eine sehr gute Lage ist. Das ist quasi nördlich der Innenstadt von München. Super beliebt bei Studenten. Die
Okay.
Wohnung liegt auch, kann nicht ganz so viel erzählen, weil sie ist tatsächlich noch online. Wohnung liegt auch, also fußläufig zu der U-Bahn, die dann zur Universität auch fährt. Ich glaube, weiß nicht, 12 Minuten oder so, wenn es hochkommt. Es ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung, 60er Baujahr, und die Wohnung ist auch tatsächlich noch aus dem Baujahr. Also ich habe mir die Elektrik angeschaut, da sind noch schön diese
Okay.
Schraubsicherungen drin. Also da ist an der Elektrik, an den Wasserleitungen sicher seitdem nichts gemacht. Also die ist wirklich, also zum Fixen wirklich super geeignet, weil man müsste alles einmal machen. Ja, Bad, Elektrik, Wasserleitungen, Böden, Wände, Innentüren. Die Substanz ist aber in Ordnung. Also Fenster sind
Okay.
gut. Ist eine relativ neue Heizung drin aus 2019. Das Flachdach wurde letztes Jahr saniert, auch über eine Sonderumlage. Das heißt, die großen Gewerke sind erledigt,
In
was
Ordnung,
wirklich sehr, sehr gut ist.
ja.
Und ja, jetzt geht es um die Preisverhandlung. Also der ursprüngliche Kaufpreis, zu dem die Wohnung inseriert ist, ist noch ein bisschen zu teuer. Also da müssten wir bestimmt 10, eigentlich besser sogar 15% noch runter, weil wie, also jeden Euro, den du im Einkauf runterverhandelst, ja,
Klar.
kriegst du im Verkauf wieder raus. Deswegen ist das so super wichtig.
Ja.
Aber die Besichtigung als solches war wirklich richtig gut. Es waren zwei junge Makler, Mann und Frau. Und ich hatte irgendwie schon, also sie waren wirklich total nett aufgeschlossen. Sie müssen so Ende 20, Anfang 30 vielleicht gewesen sein, ne? Und ich bin mit denen auch echt gut ins Gespräch gekommen. Irgendwann kam er so, also
Cool.
machen Sie das mit den Immobilien hauptberuflich? Also ich
Ja,
habe mir
weil du
so,
so
also das
eine
mit
gute
dem Dach
Frage
hatte ich schon,
gestellt
ja,
hast, ne?
genau, gute Fragen gestellt. Ich war vorbereitet. Ich hatte mir
Ja.
das Exposé natürlich entsprechend durchgelesen, die Unterlagen, was ich vorher hatte. Das mit dem Dach hatte ich auch schon gesehen. Ich habe dann gefragt, so, oh, das Dach ist aber neu. Das habe ich jetzt in den Protokollen noch nicht gelesen, weil man natürlich irgendwie oben diese Abschlusskante gesehen hat und die war so blitzeblank. Also haben schon gemerkt, dass das nicht die erste Besichtigung war, die ich gemacht habe. Und da habe ich echt mit denen irgendwie so eine Dreiviertelstunde in der Wohnung geratscht, bis dahin, dass sie dann ihren Folgebesichtigungstermin fast vergessen hatten, also unten dann den nächsten abzuholen. Genau.
Stand dann wie bestellt und nicht abgeholt, ja.
Ja, und wie gesagt, es war einfach total nett. Stellte sich dann
Aber das
raus, dass
ist
die beiden auch
wichtig,
ein
ne? Eine
Paar sind.
Beziehung auch
Voll.
zum Makler aufzubauen und auch
Total.
vielleicht dann gleich zu sagen,
Total.
hey, falls ihr wieder mal was in der Art
Ja.
ins Portfolio bekommt, ne,
Ja.
denkt an mich und so.
Ja, weil, ich meine, also erstmal ist der Makler ja der Mittelsmann zwischen dir als Interessent und dem
Ja.
Verkäufer. Ja, das heißt, je
Ja.
besser du dich mit dem verstehst, desto eher wird er sich natürlich auch für dich beim Verkäufer einsetzen.
Richtig, ja.
Und das, was du sagst, genau, selbst wenn es jetzt mit dieser Wohnung nicht klappt, hatte ich natürlich jetzt auch die Möglichkeit, mit denen mal zu besprechen, was wir suchen. So, ne, was so das Profil ist. Also wir suchen 2 Zimmer, maximal 3 Zimmer, in der und der Range. Und ja, wir geben jetzt das Angebot ab. Also
Wollte ich gerade fragen.
wenn ich wir sage, dann ist das meine Freundin und ich. Also wir machen das zu
Ja.
zweit. Geben jetzt am Freitag das Angebot ab und dann heißt es Daumen drücken. Ich vermute, dass es zu günstig sein wird, aber vielleicht
Ja,
zählt ja
gut.
so ein bisschen der Nasenfaktor.
Vielleicht. Und
Und
du sagst ja selber auch, die Masse macht's, ne? Also du musst einfach ganz, ganz viel besichtigen, ganz viele
genau.
Angebote abgeben und unterm Strich wird dann irgendwo dann auch eine abfallen, ne?
Genau. Und das sind natürlich auch Dinge, die man dann einfach erfährt, wenn man sich mit den Maklern ein bisschen unterhält. Es hat schon mal ein Kaufangebot gegeben. Die Höhe kenne ich.
Okay.
Das hat die Verkäuferin angenommen, da ist allerdings dann im Laufe die Finanzierung geplatzt.
Oh, okay.
Ja. Und das heißt, also Finanzierung ist jetzt bei mir und meiner Freundin kein Thema. Das habe ich auch so signalisiert und kann auch eine Finanzierungsbestätigung mitschicken sozusagen.
Vorliegen, ja.
das kriegen wir schon hin. Und also irgendwann kommt halt der Zeitpunkt, da werden die Verkäufer nervös, ja. Also die Wohnung ist jetzt auch schon 3 Monate online.
Also das
Ja,
spielt ja auch schon alles
also,
in die
ne?
Karten.
Wie lang willst du diesen Prozess noch ziehen, ja? Und sagst du vielleicht irgendwann, ich verzichte auf 10, 20, 30.000 Euro, dafür mache ich jetzt aber endlich mal den Sack zu und
Sag
kann das
zu,
Thema
genau.
abhaken. Ja, also
Cool.
Daumen
Das hört sich
drücken.
doch, die Zeichen stehen doch schon mal nicht schlecht.
Das wäre
Ich drücke auf jeden
ein
Fall die
richtig
Daumen für
guter Deal.
euch.
Danke,
Cool,
Christine.
mega. Und wie kalkuliert ihr dann so Handwerkerkosten und so? Habt ihr da Erfahrungswerte, mit denen ihr rechnet? Ja.
Ja, genau. Also es gibt im Prinzip schon ein bestehendes Handwerker-Team, auf das wir dann auch zugreifen können.
Perfekt, ja.
Und die haben halt so ihren Standard, ne? Irgendwie Standardboden, die Farbe, die Ausstattung, die und die Türen, Fliesen. Also die brauchen im Prinzip von uns nur die Quadratmeteranzahl und einen Grundriss und dann können die uns schon, ich sag mal, plus
Okay.
minus 1, 2, 3.000 Euro
Ja,
ein
super.
Angebot machen. Und wir kalkulieren im ersten Schritt einfach mit einem Eurobetrag pro Quadratmeter. Wir haben jetzt mal 800 Euro pro Quadratmeter gerechnet, was, glaube ich, relativ viel ist, aber wir kalkulieren lieber
Genau,
ein bisschen
zu
mehr
viel.
ein, ne, falls es dann doch irgendwie auf der Baustelle noch ein paar unliebsame Überraschungen gibt.
Was ja immer der Fall sein kann, ja.
Genau, also lieber ein
Kann ich
bisschen
aus eigener
Puffer
Erfahrung
einplanen.
besprechen.
Ja, genau, lieber ein bisschen Puffer einplanen. Aber ja, genau, so ist die Kalkulation.
Cool. Ja, dann bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Du musst uns auf
Ich
jeden Fall auf dem
auch.
Laufenden
Ich
halten.
auch. Genau, zweite Baustelle in Bochum geht jetzt auch bald los. Mein Bruder hat am Montag die Schlüssel bekommen.
Cool.
Sagt er
Endlich.
jetzt fühle ich mich so richtig wie so ein Immobilienbesitzer, ja, weißt du, also wenn du das erste Mal so diese
So ein
Schlüssel in der
Mogul.
Hand, ja, das
Ja.
erste Mal diese Schlüssel in der Hand hältst, ist natürlich was ganz anderes als, ja, okay, jetzt stehe ich da irgendwie in so einem Grundbuch drin, ja, aber wirklich physisch Schlüssel in der Hand zu haben, Zugang
Ja.
zu haben zu einer Wohnung,
Ja.
die dir gehört, ja, die ist finanziert noch, aber
Ja, fühle ich.
war jetzt für ihn auch eine total schöne Erfahrung, ja, ist richtig
Verstehe ich
cool.
total. Wir hatten jetzt auch Besichtigungen in unserer Wohnung hier, unserer Einzimmerwohnung. Und ich hatte die damals 2021, als wir die gekauft haben, ja nur einmal ganz kurz gesehen bei der Besichtigung und dann nicht mehr, weil die war damals vermietet. Und als wir einen Mieterwechsel hatten, waren wir da auf Weltreise, dann haben wir es über einen Makler abgewickelt damals. Das heißt, ich hatte die jetzt tatsächlich 4 Jahre lang nicht gesehen und bin da das erste Mal wieder reingegangen und dachte mir so, ach ja, schön, da haben wir doch eine schöne Wohnung gekauft. Und wir hatten ja ursprünglich den Plan, das hatte ich auch hier erzählt, sie möbliert zu
Hier zu
vermieten.
vermieten, richtig?
Genau, das war die ursprüngliche Idee. Jetzt sind aber tatsächlich bei uns privat einige Sachen so ein bisschen dazwischen gekommen, sodass wir jetzt so ein bisschen ein Zeitproblem hatten. Und es kostet ja auch Zeit im Prinzip, ne, die Möbel auszusuchen, das Ganze
Total.
aufzubauen und so weiter und so fort. Und mein Mann ist ja sehr handwerklich begabt, das heißt, wir hätten das auf jeden Fall selber gemacht, wir hätten das jetzt nicht irgendwie ausgelagert. Und deswegen haben wir es uns jetzt kurzfristig entschieden, okay, wir lassen es jetzt doch erstmal, wir vermieten es jetzt doch erstmal noch unmöbliert, ganz normal weiter, und können das dann perspektivisch immer noch machen. Und ja, wir hatten jetzt am Wochenende Besichtigungen, also jetzt vergangenes Wochenende, und haben auch eine ganz tolle neue Mieterin gefunden, mit der wir sehr
Schön.
glücklich sind, die einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht hat, auch einen sehr ordentlichen und sauberen Eindruck. Das Problem ist ja immer, dass du tatsächlich total in eine moralische Zwickmühle gerätst, weil du bist da manchmal
Häufig,
mit Schicksalen konfrontiert, wo du dir denkst, oh, ich würde wirklich so gerne dir die Wohnung geben. Aber du hast natürlich auch so eine gewisse wirtschaftliche Kalkulation, also du brauchst eine gewisse Sicherheit, dass die Leute ihre Miete auch bezahlen können. Am Ende des Tages kannst du dich auch nur für eine Person entscheiden. Und für uns war jetzt ausschlaggebendes Kriterium, dadurch, dass die jetzt zum 31.01. frei geworden ist oder beziehungsweise zum Ende Januar frei geworden ist, wir sie einfach schnellstmöglichst weitervermieten wollten.
So wenig Leerstand wie möglich.
Genau, wir wollten sie jetzt nicht 2 Monate leer stehen haben, ja, weil wir haben da eine Kreditbelastung natürlich drauf, und haben uns jetzt unterm Strich wirklich für jemanden entschieden, die gesagt hat, ja, sie kann sie auch im Prinzip ab sofort nehmen. Haben wir sie jetzt ab 15.02. quasi direkt
Perfekt,
weitervermieten
super,
können.
super.
Und das hat dann alles andere ausgestochen, in Anführungszeichen.
Ja,
Aber
ja.
das ist schon teilweise immer hart. Von Trennungen über, ja, haben sich tatsächlich natürlich auch viele mit Migrationshintergrund einfach drauf beworben und aber auch wirklich vernünftig, in der vernünftigen Art und Weise, in einem festen Arbeitsverhältnis, auch freundlich, höflich. Ja, aber unterm Strich, na, haben wir uns jetzt wirklich für jemanden entschieden, die eben gesagt hat, okay, ich kann sie wirklich zum 15.02. schon nehmen.
Ja. Nachvollziehbar. Also kenne ich selber den Konflikt und erlebe ich in der Zusammenarbeit mit meinen Mentees auch immer wieder. Und das ist, glaube ich, auch diese soziale Verantwortung, die man dann in dem Moment ganz speziell natürlich spürt. Es geht um Wohnraum, es geht um Menschenleben. Also der Wohnraum ist ja so ziemlich das Privateste und Intimste, was du hast sozusagen. Ja, ist immer wieder schwierig. Ich glaube, es ist einfach super hilfreich, sich da ja selber wie so eine Art Bewertungsschema zurechtzulegen. Ne? Natürlich mit den richtigen Werten und das Herz am rechten Fleck zu haben. Das hilft dann quasi, da so ein bisschen durch diese Entscheidung zu navigieren. Aber ja, kann ich mir vorstellen, dass das interessante oder intensive Gespräche vielleicht auch waren mit den Interessenten, als auch zwischen dir und deinem Mann. Ne? Wie macht man es jetzt richtig?
Und was mir einfach auch immer auffällt, ist, bevor wir jetzt dann wirklich zum Schluss kommen müssen, glaube ich, und wir reden jetzt schon echt lang, wie man einfach bei der Ansprache schon so voraussortieren kann, ne? Also manche, die geben sich wirklich Mühe, auf deine Anzeige irgendwie zu antworten, stellen sich kurz vor, sagen was zu ihrer Person, sagen was sie suchen und sind dann versuchen auch relativ flexibel zu sein, wenn ich sage, okay, ne, ich würde sie gerne einladen, zu einem Besichtigungstermin. Und da merkst du mal wieder, okay, demjenigen, der es wichtig ist, der macht sich's möglich. Und das ist ja bei allen anderen Dingen im Leben auch so. Ich meine, klar, wenn du jetzt irgendwie sagst, okay, ich muss da irgendwie arbeiten, aber wir haben jetzt keine unnormalen Zeiten, wie früh um 9 oder 10
Ja,
die Besichtigungen
klar.
abgehalten, sondern halt am späten Nachmittag oder halt dann am Wochenende. Manche lassen sich dann einfach mal 24 Stunden Zeit, bis sie antworten, wo ich mir denke, so,
So läuft's
da
nicht.
kann es ja so wichtig nicht sein oder kann es ja so dringend nicht sein, ne? Also da darf man sich, wenn man auf der Suche ist, einfach auch selber nochmal hinterfragen, wie kann ich mich denn gegenüber dem Vermieter präsentieren, auch als zuverlässig, indem ich zügig antworte, indem ich mich vernünftig vorstelle, indem ich darauf achte, dass wenn ich da was schreibe, das einfach nicht kraut und rüben ist, sondern ich dann vernünftiges Anschreiben irgendwie verfasse. Ja, also ich achte halt da zumindest schon drauf.
Total, ja, total. Kommunikation ist das A und O.
Ja,
Ja, und auch
richtig.
Verbindlichkeit, Zuverlässigkeit.
Richtig.
Ja.
Genau.
Gut, ich
Cool.
muss jetzt nämlich auch los, Christine, weil zur Post. Meine Tasche, von der ich letzte Woche erzählt habe, ich schicke sie jetzt nach Paris. Sie geht zu Louis Vuitton in
Ach,
das,
schön. Cool.
in die Original-Louis Vuitton-Werkstatt und ich kriege sie tatsächlich wahrscheinlich in 4 bis 6 Wochen schon wieder zurück,
Ach, schön.
niegelnagelneu mit Karton und Staubbeutel. Und ich habe ein bisschen
Was
Abschiedsschmerz, sie jetzt
hilfst du
loszuschicken,
mir?
aber ich freue mich wahnsinnig drauf, sie dann wieder in Empfang zu nehmen.
Ich glaube, das ist die absolut richtige Entscheidung, dass du dich
Ja,
jetzt
fühlt sich jetzt
dafür
auch richtig
entschieden
gut
hast, das
an.
so zu
Genau.
machen. Cool. Na dann
Gut, ab
wünsche
zur
ich dir
Post.
einen schönen restlichen, was haben wir heute? Mittwoch.
Mittwoch.
Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Danke, dass ihr zugehört habt. Stellt uns fleißig eure Fragen und gebt uns voll gern auch eine Bewertung, weil das hilft uns, den Podcast noch ein bisschen
Genau.
bekannter zu machen.
Und ein Abo dalassen. Bis
Ja,
bald.
unbedingt. Bis dann.
Ciao.
Ciao.